Radiorunde Hamm.
Hier schlägt das Herz lokal.
Unser Herz schlägt lokal.
Hallo, herzlich willkommen im Martin-Luther-Viertel.
Die Radiorunde Hamm ist auf Hausbesuch. Mein Name ist Ralf Grote und die nette Dame, die eben das Intro gesprochen hat und mir die Tür aufgemacht hat, die hat sich vielleicht ja irgendwie landkartenmäßig versprochen. Wir sind nämlich gar nicht im Lutherviertel. Wir sprechen heute Abend über das Lutherviertel. In Wirklichkeit bin ich wo gelandet, Christiane?
In Bockumhövel, in Röhmkes Fachwerk.
Und ich spreche mit Christiane Röhmke und die ist nicht alleine hier. Logischerweise sprechen wir über das Lutherviertel auch mit Werner Röhmke. Aber der hat heute mal gesagt, wenn wir ein bisschen über die Geschichte des Lutherviertels sprechen, dann darfst du gerne mal mit Christiane anfangen, weil die kennt die ganzen Anekdoten. Christiane, wir müssen mal zurückblicken. Heute, wo die Sendung ausgestrahlt wird am Sonntagabend, habt ihr Jahreshauptversammlung gehabt. Was ist denn das für ein Verein?
Das ist ein Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im Martin-Luther-Viertel. Wir sind angefangen mit 9 Mitgliedern und sind heute über 300. Also 25 Jahre später haben wir uns vervielfacht.
Und heute feiert ihr so mehr oder weniger Auftakt für euer Silberhochzeitsjahr oder für das Silberjahr dieses Vereines. Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, zu sagen, okay, wir rotten uns zusammen, wir machen einen Verein und wir wollen irgendwas bewegen?
Ausschlaggebend war die Schließung der beiden Kinos im damaligen, noch nicht so genannten Martin-Luther-Viertel. Das war im Grunde der Todesstoß für viele Betriebe, die da existierten, die davon gelebt haben, dass es den Kinobetrieb gab. Also zum Beispiel auch unser Laden, Mersch und Röper, lebte davon, dass zum Beispiel die Mütter nachmittags die Kinder brachten zu den Kinoveranstaltungen und in der Zwischenzeit bei uns einkauften und auch dann zu anderen Tagen kamen. Und ich will jetzt nicht sagen aus den Augen, aus dem Sinn, aber als die Kinos dicht waren, war die Frequenz im Martin-Luther-Viertel auf 10% geschrumpft. Und das hätte den Todesstoß für uns bedeutet und für viele andere auch. Und da wir ja auch Kredit für unseren Laden aufgemacht hatten, konnten wir nicht einfach umziehen. Das Geld steckte ja dort in dem Laden. Also mussten wir uns was einfallen lassen.
Und der Grundgedanke war nicht, Christiane, zu sagen, wir versuchen Menschen zu finden, die hier ein neues Kino im Lutherviertel errichten, sondern die Ausrichtung war irgendwie schon immer ganz anders.
Ich glaube, da hätten wir keine Chance gehabt. Das war ja damals die Zeit, als diese ganzen Cineplex, die großen Kinos eröffnet wurden. Heute ist ja ein bisschen der Trend schon wieder zurück, aber damals war das die Zeit. Und zum Beispiel hat der Kinobetreiber ausdrücklich schnell die Kinosessel zum Müll gebracht, damit keiner ein Kino, neues Alternativkino oder Programmkino im Lutherviertel eröffnet, weil auch er natürlich an seine Geschäfte gedacht hat. Das war nicht das Ziel, diese Chance haben wir nicht gesehen. Wir haben gedacht, wir müssen was anderes machen, aber es sollte keine Werbegemeinschaft werden.
Werbegemeinschaft gibt's ja auch genug und die sind ja eigentlich immer gleich gestrickt. Die machen einen super Job für ihre Stadtbezirke, aber ihr habt mehr oder weniger aus dem Bereich Lutherviertel ja fast einen eigenen Stadtbezirk gemacht. Das ist eigentlich das kulturelle Herz Hamms. Wie ist das so Stück für Stück weitergewachsen? Ihr seid mit 9 Leuten seid ihr angefangen. Habt ihr da sofort auch so die Begeisterung weiter entfachen können? Waren da sofort weiter positiv Verrückte, die eingestiegen sind?
Nein, der Anfang war ganz anders. Ehrlich gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass das möglich ist, alleine mit Kunst und Kultur etwas zu verändern. Ich habe gedacht, da muss es viel mehr, da muss Investition sein und so weiter und so fort. Und genau das Gegenteil war der Fall. Wir haben in den ersten Jahren alles selber gemacht. Wir haben fast nichts beauftragt, haben wir mal so überlegt. Also wir haben das Logo selber entworfen, wir haben keine Bühne eingekauft, wenn wir Veranstaltungen gemacht haben, sondern haben Logistikbetriebe gefragt, ob sie ihre Container oder ihre LKWs liefern, die wir als Bühne benutzen. Also das war alles do-it-yourself mit Eigentümern, die da wirklich ihr Grundbesitz hatten, mit Betriebsinhabern, die da wirklich ihren Betrieb hatten, die alle mit angepackt haben. Und das war nicht einfach. Das dauerte schon, bis mehr Mitglieder kamen und einfach dieser Transmissionsriemen zur Mitgliederwerbung war unser Laden, weil sich da auch immer Kunst- und Kulturinteressierte getroffen haben.
Was war denn, Christiane, so die erste Veranstaltung, die ihr gemacht habt? Ihr seid ja nie richtig eigentlich, ich sage jetzt mal, in den Untergrund gegangen, sondern ihr wart immer voll in der Offensive. Was war denn das erste, ja, publikumswirksame Event, was ihr dort installiert habt?
Ja, das erste war schon das erste Lafayette, was wir machen wollten. Also das erste Mal eine große Feier. Und das sollte bunt sein, das sollte was anderes sein. Wir wollten mit den Partnerstädten was machen. Und da kann ich gleich mal eine Anekdote erzählen. Wir hatten das Programm auch schon sehr vielfältig aufgestellt und Werner meinte, dieses Fest sollte heißen Fest der internationalen Freundschaft. Da habe ich gesagt, das ist doch wie in der DDR, das können wir doch nicht machen. Und da haben wir dann einfach zusammen den neue Titel gesucht und sind auf den Titel La Fête gekommen und der hat sich heute richtig eingebürgert als feste Marke fürs Lutherviertel. Aber wie wir da hingekommen sind, durch eigenes Arbeiten, durch Versuch und Irrtum sozusagen, sind wir dazu gekommen.
Und für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ja, La Fête kenne ich, wie viele La Fêten, hätte ich jetzt was gesagt, sind danach noch gekommen?
Wir haben genau 20 La Fête gemacht, dann kam die Corona-Zeit, aber wir hatten uns vorher überlegt, so jetzt ist auch Schluss, weil irgendwann die Zeit ändert sich, 20 Jahre, das ist eine Wahnsinnsveränderung auch in der Gesellschaft und in der Welt und wir wollten auch was Neues machen. Dann kam aber zufällig Corona dazu, sodass wir dazu nicht mehr gekommen sind. Und auch heute jetzt nochmal La Fête nachzumachen, würde nicht gehen, weil alle auch die Erinnerung an das Alte haben. Heute müsste man das ja ganz anders machen.
Die Reiterunde haben bis auf Hausbesuch. Ich bin in Röhmkes Fachwerk, da bin ich immer gerne. Heute ist es relativ ruhig, weil ich habe nur die Eheleute Röhmke zum Gespräch. Hier waren ja auch in den letzten Monaten und Wochen immer wieder Arbeitskreise, die sich getroffen haben. Ich erinnere nur an dieses große Projekt Strecke. Können wir vielleicht gleich nochmal zwei, drei Worte drüber verlieren. Jetzt möchte ich aber auch den Werner Röhmke ins Boot holen, der Ehemann von der Christiane, die im Prinzip diese ganzen Sachen auf den Weg gebracht haben. Wir haben eben schon gehört, ihr habt gemeinsam La Fête damals erfunden. Da denkt unser einer schon immer, ja, hätt's da nicht vielleicht so ein kleines Straßenfest getan? Nee, ihr seid sofort 3-4 Ligen weitergegangen.
Das ist ja nicht ganz so. Also als wir uns im November, und wir werden ja auf den Tag genau quasi diese Sendung ausstrahlen, als wir uns im November 1999 erste Mal getroffen haben und beschlossen haben, ein Verein werden zu wollen, ohne, wir hatten noch keinen Namen und das ging ja erstmal darum, wieso kommen wir auf Martin-Luther-Viertel? Klar, die Kirche ist im Mittelpunkt. Da waren wir keine 10 Leute und davon waren, wenn es hochkam, 5 aus dem Quartier. Und unser damaliger Bezirksvorsteher, Rolf Köhler, sagte, habt ihr nicht Lust, das Stadtbezirksfest im Jahr 2000 zu machen? Wir, eine absolute Laienspielschar, wir haben ja noch nie ein Fest organisiert oder wir haben noch nie einen Skulpturenpark im öffentlichen Raum organisiert, haben aber gesagt, okay, wir machen das. Und dazu kommt natürlich, will ich auch nochmal sagen, Christiane hat das sehr euphorisch beschrieben, aber sie war diejenige, die meine Idee mit Kunst und Kultur 60% Leerstand zu reanimieren. Sie hat mich eigentlich für ein bisschen bekloppt gehalten. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Und alle anderen haben auch gesagt, das wird nicht funktionieren. So, aber wir haben dann von Wolf die Zusage gekriegt, wir können das Stadtbezirksfest ausrichten. Und dann standen wir ja vor der Frage und daraus ist ja La Fête geworden, weil wir eine Partnerstadt Toul haben in Frankreich. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir ein französisches Fest. Und wer uns kennt, weiß ja, die kleine Schneeflocke wird dann zum Schneeball und dann irgendwann wird es so groß. Und La Fête Nummer 1 war ja gleich im Jahr 2000. Das war ja der Knaller des Lebens. Also wir haben ja ein paar tausend Leute da gehabt und La Fête Nummer 20 ist immer noch so geblieben. Und wir sind ja dann von einem Tag manchmal auf 2 Tage, manchmal auf 3. Sogar einmal haben wir 61 Tage La Fête gemacht, als die Kulturhauptstadt mit der Lichtkunst kam. Was die wenigsten wissen, wir haben La Fête immer anders gemacht. Jede Ausgabe von La Fête war eine völlig eigenständige Inszenierung mit einem eigenständigen Thema. Das war schon kräftezehrend für uns als Laienspielschar, sowas überhaupt auf die Beine zu kriegen. Die Gelder flossen nicht in großen Strömen, sondern wir mussten permanent mit Hilfe von Freunden und einem Netzwerk improvisieren, dass das zustande kam. Es war ja im Jahr 2000 nicht das Einzige. Wolf Köhler hat auch gleich gefragt, was wir denn davon halten, wenn die Lutherkirche illuminiert wird, sodass innerhalb von wenigen Monaten auch diese wunderschöne barocke Kirche illuminiert wurde. Und Wolf Köhler hat gefragt, ja, wie kann ich euch denn sonst noch unterstützen? Da haben wir gesagt, wir brauchen eine direkte Verbindung aus dem Hammer Westen in Richtung Allee-Center. Und die geht ja mitten durchs Lutherviertel und wir wollen das abmarkieren. Und wir waren einer der ersten Quartiere überhaupt in Hamm, die einen Zebrastreifen bekamen. Und all das haben wir sozusagen als Amateure, die ja ganz andere Berufe haben. Christiane ist Ingenieurin für Stadtplanung, ich bin gelernter Lebensmittelhändler. Das war schon alles kräftezehrend, aber die Größenordnung von möglichen Fehlern ist bis heute eigentlich sehr gering geblieben.
wenn Politik, Werner, auf positiv verrückte, kulturelle, kreative Leute aufmerksam wird, muss man entweder schon sehr kreativ sein, sehr gut sein oder sehr laut sein. Wer hat denn wen angesprochen, die Politik? Ihr oder habt ihr die Politik angesprochen?
Du kennst ja philosophisch gesehen die Gesetzmäßigkeit des Zufalls, ne? Also wir hatten ja einen Regierungswechsel und es gab dann die Absicht, auch ein Stadtmarketing in Hamm zu etablieren. Die wurde auch gut ausgestattet und Stadtmarketing wurde auf uns aufmerksam, sodass wir dann ein Seminar gesponsert bekamen, ein Selbstfindungsseminar für Ideen und so weiter und so weiter. Und an diesem Seminar hat der Bezirksvorsteher, damals gab es ja noch keinen Bezirksbürgermeister, sondern der Bezirksvorsteher teilgenommen. Und der war so angetan von dem, wie wir da rumspannen oder sponnen, da kam ja auch schon die Idee mit der eigenen Bühne auf und so weiter, dass der von Anfang an die volle Zustimmung oder volle Solidarität mit uns praktiziert hat. Das hat uns vieles erleichtert, aber vieles auch nicht, weil Stadtverwaltung und Bürgerinitiative, Stadtverwaltung mit selbstdenkenden, selbsthandelnden Bürgern, Stadtverwaltung mit Hausbesitzern, mit Gewerbetreibenden oder Stadtverwaltung mit engagierten Bürgern kam damals nicht ganz so gut zurecht. Das hat sich im Laufe der Zeit wunderbar, wir haben verändert, wir haben uns genügend aneinander abgerieben und heute sind viele Dinge einfach ganz einfach im Umgang mit der Stadtverwaltung. Und damals war das aber ein riesiges gegenseitiges voneinander lernen. Es waren aber auch ein paar Bolzen darunter, da möchte man am liebsten nicht mehr drüber reden.
Ich wollte schon gerade sagen, hochlebe der Vorgang. Formelle Sachen sind ja auch immer sehr, sehr schwierig. Wenn man da ein paar kreative Köpfe in der Stadtverwaltung sitzen hat, die auch ein paar Türen aufmachen und vielleicht mal so ein paar Vordrucke schon mal auf den Weg bringen, ist einem auch schon geholfen.
Das war damals ein schweißtreibender Entwicklungsprozess. Als wir dann so denn die Idee hatten, jetzt müssen wir auch das erste eigene Kunstwerk aufstellen. Ich weiß das noch genau. Das war eine Skulptur, die seht ihr an der Luther-Apotheke. Da war uns überhaupt nicht bewusst, dass du dazu einen Bauantrag stellen musst, ein statisches Gutachten beibringen musst, einen begleitenden Architekten zur Bauabnahme und ähnliches. Mir war auch gar nicht klar, wie weit der Abstand der Skulptur zum Bürgersteigrand sein darf und. Ich sag mal, es ging sogar so weit, als wir uns einen Ort ausgeguckt haben, wusste niemand, ob da nicht Kabel verlaufen, sodass wir erstmal alle Fachämter zusammengeholt haben mit ihren Plänen, aber dann stellten die fest, die passten alle nicht irgendwie. Dann haben wir eine große Probeschachtung gemacht, um jetzt sicher zu sein, dass wir nicht irgendein Gasrohr oder was auch immer anbohren. Und erst dann konnten wir die Skulptur aufstellen. Das ist Trinité von Martine Mallet. Und wieder Frankreich, weil die hat in Paris Kunst studiert und Martins Kunstwerke sind auch heute noch sehr prägend für das Martin-Luther-Viertel.
Sind irgendwelche Ideen, Projekte in der Vergangenheit auch mal gescheitert, wo die Römkes und ihre kreative Bande gesagt haben, nee, geh mir weg, das machen wir jetzt nicht?
Bei uns scheitert eigentlich immer alles nur am Geld. Also wir haben natürlich hier unterm Tisch neben mir 30 Ideenbücher, da stehen so viele Sachen drin, da kannst du mehrere Großstädte mit beschäftigen. Aber wir wollten immer einen Dachskulpturenpark größerer Art entwickeln, aber wenn du aufs Dach gehst, ein Kunstwerk draufstellst, das kostet schon richtig viel Geld und wir haben Entwürfe in ausreichender Menge, aber wir haben halt nicht das Geld. Oder wir wollten auf ebener Erde weitermachen oder wir wollten mit Licht sehr viel mehr arbeiten. Das Ganze scheitert immer an der Finanzierbarkeit. Und das sind eigentlich die Grenzen für uns. Du kannst in ehrenamtlicher Arbeit unglaublich viel leisten. Aber irgendwann stehst du auch an dem Punkt, wo es mal Geld kostet. Du hast ja gerade den Kassiererinnenbericht gehört. Die sagt ja auch gleich die Summen in dem auf Französisch erst vorgetragenen Bericht. Das ist so, wir haben im Jahr im unteren Bereich der Fünfstelligkeit Mittel zur Verfügung. Die werden zum großen Teil für Energie und Mieten und so weiter ausgegeben, dass da nicht viel Spielraum bleibt. Also wir scheitern im Grunde genommen nicht an unseren eigenen Ideen, die sind super, sind gut, aber wir scheitern oft an den materiellen Möglichkeiten, die wir haben.